Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Nach dem Doubleheader in Hamburg ist vor dem Heimspiel gegen Dresden. Ich begrüße gerade mit der Deutschen Bahn pünktlich zur Aufnahme eingeschossen hier ins Pressehaus. Christian Pavlic, servus.
Schönen guten Tag.
Und zu meiner Rechten Marco Schumacher.
Hallo.
Marco, servus, grüß dich.
Freut mich sehr.
Jawohl, das ist ja nicht dein erstes Mal, sondern glaube ich dein drittes Mal mittlerweile.
Mindestens.
Aber, und das ist jetzt der Twist an der ganzen Geschichte, dein erstes Mal als vollwertiges neues Mitglied unseres VfB-Redaktionsteams, richtig?
Das ist richtig, ja. Ich weiß nicht, als ich aufgehört habe im VfB damals, weiß nicht, ob es da schon Internet gab, da haben wir noch ganz analog berichtet, ja. Und dann durfte ich ein paar Mal zu Gast sein, als ich sozusagen nur Beobachter war, und jetzt darf ich tatsächlich wieder drüber berichten.
Wir freuen uns sehr. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit.
Absolut.
Dass du wieder bei uns bist. Und die ganzen Jahre, weißt du, muss ich ja ehrlich sagen, mit Leichtathletik, Ausdauerlaufen und die Nationalmannschaft, das ist ja alles da, weißt du?
Es waren nicht die schlechtesten Jahre. Trotz allem.
Kann ich mir gut vorstellen. Leute, ganz kurzer Abriss zu den Themen. Wir haben natürlich, wie gesagt, den Doubleheader in Hamburg, den wir besprechen müssen. Ja, Riesenklatsche in der Liga, Pokalsieg in der Nachspielzeit, beziehungsweise in der Verlängerung. Deswegen wollen wir heute auch ein bisschen länger mal so den Fokus drauflegen auf die zurückliegenden Spiele, eben weil es zwei sind, als sonst. Dann sprechen wir über das, sage ich mal, neben dem grünen Rasen beherrschende Thema beim VfB Stuttgart gerade, das ist der Präsidentschaftswahlkampf, respektive der sich anbahnt, denn noch läuft er ja gar nicht. Dann haben wir unsere klassische Kategorie, die U-Teams beim VfB Stuttgart, die Nachwuchsmannschaften, und wir haben die Elbflorenz schaut vorbei. Dynamo Dresden, diesen Sonntag, 13:30 Heimspiel in der Stuttgarter Arena. Das ist das Programm für heute. Bereit alle? Ja, loslegen?
Unbedingt.
Sehr gut. Wir wollen zuerst mal, wie wir es ja schon jetzt fast traditionell machen die letzten Wochen, mal reinhören, was ihr zu den beiden Spielen zu sagen habt und uns per WhatsApp, Voicemail eingeschickt habt.
Außennetz.
Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ich wollte mal was zum Hamburg-Spiel sagen. Und zwar möchte ich eigentlich jemand anders sprechen lassen.
Tempo, lange Beine, große Schritte und dann nächstes Mal nochmal geht's hoch. Pfosten! Boah, das kam mal überraschend nochmal! Und dann ist der Ball drin! Und dann ist es eben Amadi Al-Ghanoui! Und Tim Walter breitet die Arme aus, weil er dieses Tor, diese Entscheidung wäre zu früh, aber diese Richtung hier vorgegeben hat, hat Al-Ghanoui gebracht.
Also ich möchte den Jungs einfach Lob aussprechen. Sie haben gebissen, gekämpft, sind gelaufen, haben nicht nachgegeben, sind auch Risiko gegangen. Einfach ein unfassbares Spiel und ich bin froh für uns alle, vor allem für die Jungs, weil es für ihren Kopf wichtig ist, dass wir das Ding einfach irgendwie nach Hause geschaukelt haben. VfB Stuttgart, herzlichen Glückwunsch.
Hallo liebes Podcast-Team, hier mal wieder der Patrick. Ja, ich glaube, wir sollten die zwei Spiele gegen Hamburg, sowohl das eine als auch jetzt der Sieg heute, nicht überbewerten. Weder die Niederlage noch eben der Sieg. Das sagt meiner Meinung nach noch nichts aus. Ein Pokalspiel ist ein eigener Regen. Das sind 5 Euro ins Phrasenschwein. Ich weiß, aber so ist es nun mal. Und so ein 6-2, wenn das mal so eine Eigendynamik innimmt, so ein Spiel, dann kann sowas, also es darf eigentlich nicht passieren, aber dann kann sowas passieren. Ich glaube, jetzt zählt es gegen Dresden daheim. Da muss die Mannschaft Farbe kennen, da muss die Mannschaft zeigen, was sie auf dem Kasten haben und wie weit sie gehen wollen mit dem Trainer oder eben nicht. Und ich glaube, dass wir erstmal aufpassen sollten mit irgendwelchen Walter rausschreien oder Kommentare online sind, die auch verständlich sind teilweise. Aber ich glaube, also man sollte so fair sein, jetzt diese beiden Spiele abhaken und zu gucken, was gegen Dresden passiert und zu gucken, wie die Mannschaft dort auftritt und wie dieses Spiel dann laufen wird. Und danach kann man dann tatsächlich meiner Meinung nach erst ein Fazit ziehen, egal in welche Richtung. Und bis dahin, ciao.
Das waren also eure Beiträge. Beim nächsten Mal einfach wieder dran denken, euren Namen auch zu sagen. Das würde es einfacher machen für alle natürlich, aber ja, gibt so gut die Gemengelage, Wieger, die Stimmung auch nach diesen beiden Spielen. Natürlich hat dieser Pokalerfolg jetzt so ein bisschen beflügelt. Du hast diesen Negativtrend, auch wenn auch nicht in dem gleichen Wettbewerb, aufgehalten. Und der Blick sollte jetzt nach vorne gehen. Wie ist denn euer beider Einschätzung? Christian, du warst vor Ort, beide Spiele.
Ja, ich war vor Ort und ich muss sagen, also man kann ja auch so ehrlich sein und sagen, es gibt auch das ein oder andere Auswärtsspiel, wenn du als Reporter mitreist, wo du dann eher zurückkommst und denkst, hätte ich eigentlich auch daheim bleiben können. In dem Fall muss ich sagen, das sind einige Erkenntnisse, die man mitgebracht hat aus den beiden Spielen und gerade so in Gesamtsicht der beiden Spiele. Also zum einen müssen wir gar nicht, glaube ich, groß diskutieren, das Debakel am Samstag, wo dann auch bei 4-2 einfach oben, hinten raus einfach lässig verteidigt wurde, dann noch das 5., das 6. fallen, wo sich dann die Frage gestellt hat, gibt es denn überhaupt einen Plan B? Also viele haben dann schon wieder diesen Namen Alexander Zorniger so ein bisschen wabern gesehen und gehört, und das ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis dann mit Blick auf das Pokalspiel. Ich möchte das Ergebnis gar nicht jetzt zu hoch hängen und ich bin noch ganz ehrlich, ich hätte lieber aus VfB-Sicht das andere Spiel gewonnen. Was aber für mich wichtig ist, ist, dass Tim Walter gezeigt hat, dass er einen Plan B kann. Und das war eine Umstellung, dieses Tannenbaumsystem, ein bisschen kontrollierter. Natürlich war auch anderes Personal auf dem Platz. Und das hätte ich übrigens auch gesagt, wenn das Spiel 2-1 nach Verlängerung verloren gegangen wäre. Und das ist für mich so ein bisschen die beste Erkenntnis. Also Tim Walter ist nicht Alexander Zorniger und seine Art ist halt einfach so, wie sie ist. Auch bei beiden Pressekonferenzen nach dem ersten Spiel mit diesem aufgesetzten Lächeln, aber genauso dann auch nach dem Pokalspiel, wo er dann gesagt hat, ja, wir haben auf die Fresse bekommen, aber wir sind da, dann grinst er so ein bisschen in die Runde. Das muss nicht jeder mögen, aber auf der anderen Seite ist er halt so, wie er ist, authentisch und du wirst ihn nicht verändern und das finde ich okay. Und das ist so ein bisschen das, was ich aus VfB-Sicht mitgenommen habe. Marco?
Ich stell nach wie vor manche Parallele fest, muss ich sagen, zwischen Tim Walter und Alexander Zorniger, was ja nicht nur schlecht sein muss. Aber ich gebe dir völlig recht, weil Zorniger war es damals so, der ist wirklich mit fliegenden Fahnen in den Untergang gerannt, ja, und wollte es auch gar nicht anders. Also hat man damals das Gefühl gehabt und jetzt war ich auch sehr positiv überrascht über das Auftreten der Mannschaft am Dienstag im Pokal. Ja, ich fand fußballerisch den VfB vielleicht sogar besser also ich fand das Spiel war unterhaltsam in jedem Fall, aber das Bundesliga, das Zweitligaspiel und der VfB, ich fand den VfB gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Der hat sehr gute Phasen im Spiel gehabt, hat nach vorne auch gut gespielt. Was sie hinten gemacht haben, war natürlich haarsträubend und das haben sie jetzt anders gemacht. Das sah nicht mehr so toll aus, aber es war erfolgreich. Deshalb alles richtig gemacht, muss ich auch sagen.
Genau, ich finde auch also man kann ja wirklich sagen, dieses Ligaspiel kann ja auch 4-4 ausgehen. Also absolut, da gab es bestimmte Phasen. Das ist so, das muss man so sehen. Auf der anderen Seite finde ich wiederum, hat Tim Walter dann auch nicht ganz recht, wenn er sich danach dem Pokalspiel bei der Pressekonferenz hinsetzt und sagt, wir haben ein überragendes Spiel gesehen. Das habe ich nun nicht. Ich habe eher ein schlechtes Spiel von beiden Mannschaften gesehen, auf dem durchaus ramponierten Rasen. Aber so ist er und er nimmt seine Mannschaft in Schutz. Und eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen möchte, was mir persönlich besonders gut gefallen hat, war die Reaktion der Bank nach dem 2-1. Die ist nämlich komplett aufgesprungen, auf dem Rasen gewesen, glücklicher Walter, glückliche Spieler, glückliche Ersatzspieler. Und das ist für mich auch ein gutes Zeichen gewesen. Ja.
Das sagen die Experten ja immer. Ja, das ist völlig richtig. Ja, also wenn man wissen will, wie es um die Mannschaft steht, dann soll man während dem Spiel auf die Bank gucken. Ja, ob die mitgehen, ob die den Kopf schütteln, ob die anfeuern und so. Und ich habe das nicht gesehen, aber du warst dort. Wenn du das sagst, dann ist das ganz sicher ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Selbst Gregor Kobel, der jetzt plötzlich im Pokal nur noch die Nummer 1B ist. Ja, ist da dementsprechend mitgegangen. Für mich absolut auch das Zeichen, was wirklich wichtig ist nach diesen beiden Spielen.
Und auch Mario Gomez übrigens.
Ja, natürlich.
Das
glaubt ja immer keiner auch, weil es Tim Walter gebetsmühlenartig bei quasi jeder Pressekonferenz wiederholen muss. Mario ist unglaublich wichtig in diesem Konstrukt. Ich meine das einschätzen zu können, einfach weil ich in den beiden Trainingslagern die komplette Zeit vor Ort war. Ich habe den kompletten Sommer mit dieser Mannschaft verbracht und daran hat sich nicht wesentlich was geändert an dieser Inner Chemistry, zumindest wie ich sie wahrnehme. Und da war es schon so, dass Mario Gomez einfach eine spezielle Rolle spielt und das kann man glauben oder nicht. Auf dem Platz gelingt ihm das nicht, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, und ob es ihm nochmal gelingen wird, bleibt abzuwarten, so ehrlich muss man sein. Wenn der Trainer schon sagt, ja, er ist halt alt, übersetzt formuliert in einer öffentlichen Pressekonferenz, dann weißt du, was da die Stunde geschlagen hat. Ja, das gilt dazu zu sagen. Und zum Samstag, ganz ehrlich, sehe ich auch so wie du. Ja, also Marco, wenn das Spiel in 2-3 Nuancen anders ausgelegt wird, herzliche Grüße, Herr Eizekin, beziehungsweise Kölner Keller, respektive das ein oder andere Quäntchen sich rechtzeitig auf VfB-Seite schlägt, unabhängig von den Unparteiischen, dann geht das Spiel 4-4 oder ganz anders aus. Ich würde gerne wissen, ganz ehrlich, die Frage habe ich mir gestellt. Ich hätte gerne gesehen, wie Dieter Heckings Plan aussieht, wenn das 0-1 nicht so schnell fällt und quasi hingelegt wird, weil der arme Maxima Vucha einfach ausrutscht und der Kollege, ich weiß gar nicht, wer es war, war's Fein oder war's Kittel, wer immer, nimmt den Kontakt natürlich gerne an, wenn da einer mit breitbeinig auf ihn zugerutscht kommt, dann lege ich mich auch hin, kriege einen Elfmeter. Wenn das nicht passiert, hätte ich gerne gesehen, wie Dieter Heckings Plan aussieht, weil ich sehe es genauso wie Marco. Phasenweise war der VfB schon am Samstag die deutlich bessere Mannschaft mit der besseren Anlage. Mhm. Dass das Spiel dann hinten raus so ausgeht, da möchte ich einen Freund von mir zitieren, der mir während dem Spiel WhatsApp geschickt hat, ich gebe es nicht wörtlich wieder, das wäre ein bisschen zu harsch, aber wenn du eine Abwehr hast, die sich verhält, die ungefähr so offen ist wie Dolly Busters Hinterstübchen, dann hast du natürlich einfach auch gegen Hamburg ein Problem. Ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das haben die einfach gut ausgenutzt. Was machen die? 6 Torschüsse, 6 Treffer. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Unfassbar effektiv gewesen. Insofern ganz, ganz schnell abhaken. Und was man gestern Abend wiederum, also Dienstagabend gesehen hat, scheint es so zu sein, als ob der VfB, respektive die Mannschaft, keinen psychischen Knacks davon getragen hat, von dieser Vollrasur, die sie da am Samstag im Volkspark gehalten haben.
Und ich hätte es gern gesehen am Samstag, wenn das 4-3 nicht aberkannt worden wäre. Ja. Das war so ein Ding, da VfB Kopf oben und gerade das 4-2, glaube ich, oder
gemacht. Es gab auch zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Riesenchance zum 3-2.
Und kein Mensch hat sich ja beschwert, wenn ich das richtig gesehen habe, und plötzlich wird das Tor aberkannt. Es ist ja korrekt gewesen, wenn man jetzt die Regeln nimmt und so, dann. Aber ich finde es dann trotzdem immer wirklich total schade, wenn dann wenn dann solche Dinge so entscheidend sind.
An der Stelle vielleicht auch nochmal ein kleiner Einschub, gerade mit Rückblick auf beide Spiele. Das wisst ihr alle, es ist schon sehr lange, ich bin großer Verfechter des Videobeweises an sich. An sich sage ich, das ist richtig, wenn man es halt richtig macht. Und das ist gut und das macht den Fußball gerechter. Ich möchte nicht über diese ganzen Entscheidungen, ich möchte auch nicht über Mainz gegen Köln reden. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass das beim Pokalspiel doch auch ganz angenehm war. Ja, du sitzt im Stadion, der Schiri pfeift Elfmeter und du weißt, es ist jetzt Elfmeter. Mhm, der Elfmeter wird gleich ausgeführt. Und so anstrengend das einfach ist, das müsst ihr euch überlegen. Am Samstag, da haben die auch durchaus fragwürdige Tormusik, die habe ich, glaube ich, 8,5 Mal gehört, weil sie immer mal wieder eingespielt, abgebrochen, nochmal Entscheidung abgewartet, dann spielen sie doch wieder ab und dann boomt Scooter doch wieder rein. Immer dieses Fragezeichen, was du mit hast.
Schlimmste für mich ist in dieser ganzen Situation, ich bin auf deiner Linie, ich bin auch ein großer Fan eigentlich, das Videobeweis ist, aber das Schlimmste für mich ist, dass sich die Refs in vielen Fällen, man sieht es tatsächlich, auf dem Platz einfach verlassen. Mhm. Machen sie ihr Knöpfchen an, sagen, hier, guckt ihr mal, dann sehen wir weiter. Mhm. Und das kann nicht im Sinne des Sports sein. Aber wir wollen heute nicht über den Videobeweis reden. Wir wollen jetzt erstmal hören, was unser Taktikexperte zu diesen beiden Spielen und der Rolle des Holger Badstuber zu sagen hat.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der VfB Stuttgart hat 2 intensive Spiele hinter sich gegen den HSV. Auch 2 sehr unterschiedliche Spiele, was zum Teil daran liegt, dass Holger Badstuber im Pokal zurückgekehrt ist. Und Badstuber ist eben jemand, der diesem System so ein bisschen Pragmatismus verleiht. Der macht zwar diese Rochaden, die Tim Walter fordert, die macht er zwar mit, aber eben ein bisschen seltener, nicht ganz so weiträumig wie seine Mitspieler. Und gerade im Pokal hat man gesehen, dass er da der Mannschaft schon auch ein Stück Stabilität geben kann mit dieser Spielweise. Gerade im Ligaspiel, da wurde er schmerzlich vermisst, weil da war die taktische Situation auch so, dass Hamburg sehr tief stand, dass Hamburg außerdem die Innenverteidiger freigelassen hat. Das heißt, für die ging es eher darum, eigentlich aus ihrer Position aufzubauen, anstatt eben zu rochieren in andere Räume. Und da wäre Badstuber natürlich sehr wertvoll gewesen. Auf der anderen Seite hat man jetzt im Pokal auch gesehen, wenn Hamburg hoch angelaufen ist, dann stand die Abwehr teilweise eher zu statisch und hat sich zu wenig bewegt. Das lag es aber nicht nur an Holger Badstuber, sondern schien eben auch eine taktische Maßnahme zu sein. Dass man einfach ein bisschen mehr mit langen Bällen aufbaut, vielleicht um das kompakte Mittelfeld von Hamburg zu umschiffen, um auch ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Und so ist dann ein Spiel entstanden, in dem der Ballbesitz sehr viel ausgeglichener war, in dem der VfB nicht so dominant war, das Spiel relativ offen war und in dieser Konstellation hat sich der VfB ziemlich gut zurechtgefunden und hat dann am Ende auch einen knappen Sieg herausgespielt.
Ja, das ist die Einschätzung von Jonas Bischofberger, unserem Taktikexperten, der Woche für Woche uns beliefert mit seinen Eindrücken. Und ich glaube, das ist mal ganz interessant, auch so aus der Perspektive zu sehen. Es ist natürlich einfach für jeden ersichtlich. Ich glaube, darüber gibt es keine zwei Meinungen, dass die Abwehrkette mit Holger Badstuber qualitativ besser ist. Und ich finde auch nicht nur Holger Badstuber an sich, sondern ich finde auch die neben auch Marc-Oliver Kempf ist einfach ein Stück weit stärker, stabiler.
Natürlich, unfassbarer Unterschied, wie der Fußball spielt. Ja.
Was mir immer noch ein bisschen, also ist Holger Badstuber, ich finde wirklich, er macht das sehr gut, für die Champions League reicht es nicht, aber in der zweiten Liga ist er nochmal das Maß aller Dinge, Abwehrspieler technisch. Aber er hat immer so ein schönes Faul im Mittelkreis dabei. Und wie er sich dann immer ärgert, dass es Faul gepfiffen kriegt.
Aber das Wichtige ist, glaube ich, und da wird mir Marco vielleicht recht geben, das Wichtigere ist, vor allem in dem Spielstil, den der VfB zu pflegen versucht unter Walter, Abwehrspieler haben sehr viel oft den Ball am Fuß. Und nenn mir einen besseren Abwehrspieler in der zweiten Liga mit in Ballbesitz wie Holger Badstuber.
Gibt's keinen.
Ich hab ehrlich noch keinen gesehen, Marco.
Nein, ist ja völlig klar. Und das Entscheidende für mich ist, oder so wirkt's zumindest auf mich, dass er diese zweite Liga jetzt auch angenommen hat, ja.
Ja.
Also, dass er nicht rumläuft und denkt, eigentlich müsste ich hier in der Champions League spielen. Was mache ich hier eigentlich? Das sind doch alles nur Pfeifen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er das alles angenommen hat, dass er auch Bock hat mittlerweile, dass er alles andere abgehakt hat, wovon er da vielleicht geträumt hat und was ich nicht verwirklichen ließ. Und wenn das so ist und den Eindruck macht es auf mich, dann ist es natürlich ein unfassbar wichtiger Spieler für den VfB. Ist ja klar, wenn er fit ist.
Es ist zum Glück so, und ich weiß auch, dass Tim Walter an dem Abend nach dem Sieg gegen Hannover mehrere Stoßgebete, glaube ich, gen Himmel geschickt hat, als sich Martin Kaminski, sein etatmäßiger Nebenmann für Marc-Oliver Kempf, so schwer verletzt hat, dass das auch so kommt, wie es jetzt gekommen ist, weil er sagt, ich brauche den Holger, ohne den wird's halt nicht reichen, weil Maxim Avucha, Aidonis damals noch, da war Ned Phillips noch gar nicht da, halt einfach nur Perspektivspieler sind, nicht mehr, nicht weniger. Die kann ich mal reinwerfen, die kann ich versuchen heranzuziehen, aber, wie man jetzt gesehen hat, beispielsweise in Hamburg, ich kann sie halt nicht in einem Spitzenspiel über 90 Minuten da in den Hexenkessel reinwerfen und sagen, Junge, du musst jetzt heute liefern. Das funktioniert halt leider nicht.
Mit Badstuber hast du einfach einen, der kein Problem damit hat, vor 60.000 zu spielen.
Nein, der ist richtig gut
spielt. Genau, sieht's aus. Ja. Wollte ich gerade sagen. Genau, zieht der sich hoch.
Genau.
Ja? Der und weiß heute, hast du auch gegen Union gesehen. Ich habe mich mit Nico Willig vor kurzem mal am Trainingsplatz unten gesprochen. Der hat gemeint, was der Holger in diesen Tagen von Berlin abgezogen hat, nötigt ihm immer noch allerhöchsten Respekt auf, weil er war quasi kalt, der hat ja die Wochen davor keinerlei Rollen gespielt, der hat keine Spielpraxis gehabt, aber der wusste, heute knallt's, heute muss ich da sein, und er war da, es hat nicht gereicht, aber an Holger Badstuber lag sicherlich nicht an diesem einen Abend in der alten Försterei.
Nee, und ich habe auch, also für mich persönlich, so wenn ich dann auf der Tribüne sitze und ich sehe das Spiel, ich habe da so ein Grundvertrauen da noch langsam in die Defensive. Also beispielsweise bei einem Pokalspiel, Heiko und ich saßen auf der Tribüne, in dem Moment, als das 2-1 gefallen ist, haben wir uns nur zugenickt. Und also uns war klar, dass in dem Moment der HSV keine Antwort mehr finden würde. Normalerweise kannst du beim VfB oft genug pessimistisch sein und denken, oh, hoffentlich hält das jetzt und so. Aber das war im Pokalspiel eigentlich dann klar, das spielen sie jetzt runter. Und das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Holger Badstuber auf dem Platz steht.
Was sagst du denn eigentlich, Marco, zu Pokali G, unserem neuen Topscorer Hamadi Al-Gadoui?
Ich muss gestehen, ich kannte den Mann nicht, bevor er zum VfB gewechselt ist. Ich habe die zweite Liga nicht so wahnsinnig intensiv verfolgt und muss gestehen, ich bin ein ganz großer Fan geworden, ja, von ihm. Mir gefällt der Typ, ja, dieses lange Elend, der da vorne drin steht und dann jedes Mal knips, wenn er reinkommt, auch von seiner ganzen Körpersprache gefällt er mir. Also, das ist ein schlauer Einkauf gewesen vom VfB, ja, weil er Tore schießt, weil er die zweite Liga kennt, weil er wahrscheinlich, ich weiß es nicht, auch nicht dann den Riesenärger macht, wenn er mal nicht spielt. Also, es war ein cleverer Schachzug, den Mann zu holen, finde ich.
Erinnert euch manchmal auch, ich weiß nicht.
Und wie heißt der Spitzname nochmal?
Pokali G seit gestern Abend. Eigentlich Ali G im Vergleich zu dem legendären Comedian, aber nach gestern Abend haben ihn unsere Freunde vom Vertikalpass in Pokali G umgetauft.
Sehr schön, das gefällt mir.
Also manchmal denke ich, das ist so ein bisschen der junge Mario Gomez. Also so von der Kaltschnäuzigkeit, also wie er die Dinger versenkt. Und er ist natürlich so ein Mr. Matchwinner bisher. Ne? Er hat das Tor nicht nur beim HSV, er hat das entscheidende Tor in der ersten Pokalrunde in Rostock, er hat das Tor in Bielefeld geschossen und ganz wichtig, das geht manchmal vielleicht sogar ein bisschen unter, er hat dieses elementar wichtige 3-1 in Regensburg geschossen in der 90. Das dann am Ende entscheidend war, weil du hinten noch einen gefangen hast,
dass du
dieses Spiel gewonnen hast.
Wir haben schon mal über ihn gesprochen, und zwar in der glaube ich Anfang der Saison, vielleicht sogar die erste oder zweite Folge, und da habe ich das gesagt, was ich jetzt gerne wiederholen kann. Der Mann war mit Philipp Clement zusammen für 36 Scorer-Punkte in der letzten Saison verantwortlich. Könnten sogar 39 gewesen sein, muss nochmal genau nachgucken. Und davon 75% Crunch-Time-Scorer-Punkte. Das heißt, es war entweder das wichtige 1-0 oder das Siegtor.
Mhm.
Und das siehst du jetzt wieder, das ist eine Qualität, die hat er. Philipp Clement kann sie leider noch nicht zeigen. Er hat sie bewiesen letztes Jahr, bis jetzt klappt es einfach bei ihm nicht. Und das für 300.000 einzukaufen, da kannst du nur einen Hut ziehen, ganz ehrlich. Und das hat mir auch Missintat bestätigt, dass das wirklich die Datenbanken ihn gefunden haben quasi. Also er war bekannt, aber den Hauptausschlag tatsächlich in diesen Deal wirklich zu investieren, ging wirklich aus einer reinen Datenanalyse aus, weil eben er für solch entscheidende Treffer oder Vorlagen oft zuständig ist. 6 Tore, eine Vorlage hat er bis jetzt. Ich bin gespannt, wohin es noch führt.
Und gerade dieser Crunch-Time-Fakt ist eigentlich ganz wichtig. Da hat der Heiko mir eine kleine Geschichte erzählt, so am Rande gestern bei unserer Reise. Und dann hat gesagt, ja doch mal, das war jetzt nicht direkt nach dem Pokalspiel, aber hatte mal die Gelegenheit mit Hamadi zu sprechen und ihn darauf angesprochen, auf dieses entscheidende Tor in der Schlussphase, wie fühlt er sich. Und jeder, der ihn kennt, Hamadi Al-Ghadoui, hat auch so einen schönen trockenen Humor. Also der knallt die Sprüche dann auch gerne raus, ohne mit der Wimper zu zucken. Und hat dann aber auch in dem Moment gesagt, ohne das irgendwie arrogant zu meinen, hat er gesagt, das ist aber auch nicht das erste Mal. Das Gefühl kennt er schon, ja. So in der Schlussphase zu treffen. Obwohl, gestern Abend hat er dann auch wieder zugegeben, im Pokalspiel beim HSV war dann doch was ganz Besonderes.
Ich muss immer an den Spruch von Lukas Podolski denken, wenn er solche Tore trifft, der gesagt hat, Fußball ist ganz einfach, rein das Ding und ab nach Hause.
Ja, genau. Ja, so ist es.
Ja.
Fußball ist so einfach.
Was nehmen wir denn für Lehren mit? Oder was sollte der VfB geflissentlich für Lehren mitnehmen aus diesen beiden Spielen, Männer?
Nochmal zurückblickend, dass Holger Badstuber ein unabdingbarer Teil der Elf sein muss. Das ist das eine. Deswegen, da werden wir nachher drüber sicher noch sprechen, habe ich ein bisschen Schiss vor dem Spiel gegen Dresden, weil er da nochmal nicht dabei ist. Und da bleibe ich dabei, es ist nicht so, dass der VfB stur sein Ding spielt, und ich bin auch der Überzeugung, dass diese Tannenbaumformation und diese konzentrierte, nicht ganz so forsche Spielweise durchaus auch gegen, also du kannst dich natürlich nicht neutralisieren, wenn du auch gegen Mannschaften spielst, die defensiver spielen. Jetzt hat der HSV ja jetzt gestern sich aber nicht komplett zurückgezogen, sondern das war ja dann durchaus ein offenes Spiel auch. Und ich glaube, diese Mischung, auch vielleicht möglicherweise in-game, also innerhalb der 90 Minuten, wandelbar zu spielen, Formationen zu wechseln, ein bisschen die Strategie, die Herangehensweise zu wechseln, das ist das, was ich daraus mitnehme. Und das sorgt für mich wiederum dafür, zu sagen, dass das natürlich noch nicht alles verloren ist, um Himmels Willen, sondern das stimmt mich nach, vor allem nach dem Samstag, wieder ein bisschen positiver. Auch, weil ich jetzt zweimal den HSV gesehen habe und ihr habt es auch schon angesprochen, die sind hinten auch alles andere als sattelfest. Wir haben jetzt die beiden Spiele gesehen, da ist der VfB nicht die schlechtere Mannschaft. Deswegen, das ist das so, nach dem schlechten Gefühl am Samstag ist das, was ich mitnehme. Es ist noch lange nicht alles verloren, sondern jetzt möglicherweise sprechen wir sogar am Ende der Saison, das wäre so meine größte Hoffnung, möglicherweise sagen wir am Ende der Saison, dieses Pokalspiel in Hamburg war so eine kleine Wende oder der entscheidende Wendepunkt.
Ist gar nicht ausgeschlossen. Das ist auch für mich die wichtigste Erkenntnis, dass kein Spielsystem alternativlos ist.
Genau. Ja,
das ist dann
schön den Zorniger noch schön reingelassen.
Ja, wenn wir bei dem wieder sind. Ich erinnere mich dran damals an den Saisonbeginn, als Robin Dutz sich dann da hingesetzt hat und gesagt hat, kein Gegner, egal wer, braucht uns beobachten, weil wir spielen immer gleich. Ja, wir spielen immer gleich, ob gegen Bayern oder gegen Rostock oder gegen sonst wen, wir spielen immer gleich. Das ist um die Ohren geflogen. Wir haben schon gehabt, der Tim Walter hat einen ähnlichen Ansatz, aber er ist offenbar nicht ganz so unbelehrbar, wie es der Alexander Zorniger war, für den übrigens immer noch die Medien schuld sind, dass er entlassen wurde.
Natürlich. Hier. Und Herbert Rüdel.
Herbert Rüdel. Das ist ja schön eigentlich, ne? Die Belehrbarkeit als Lehre.
Haben wir diese legendäre Szene eigentlich schon mal erwähnt? Haben wir das hier schon mal getan?
Ja,
mit Herbert Rüdel und Alex Zorniger am Ausgang vom Mercedes.
Ach, großartig. Kann man aber gar nicht oft genug erzählen. Komm, hau nochmal, einmal.
Jedenfalls trug es sich so zu, dass Herbert, die alte Spürnase, der Pressefotograf allererster Stunde hier in Stuttgart, natürlich am Vereinsgelände rumgehirscht ist an dem Morgen, als Alex Zorniger entlassen wurde, was dann auch so kam. Er wurde entlassen, fuhr vom Hof und Herbert Rüdel hat natürlich Fotos gemacht, woraufhin er Fenster ging runter, angeherrscht wurde. Du hast aber schon einen Scheißjob, oder? Und er dann furztrocken und ohne mit der Wimper zu zucken entgegnet, ich hab wenigstens noch einen. Und damit war das Gespräch beendet, ja, mit Herrn Zorniger. Das war schon eine richtig großartige Nummer, die Herbert übrigens immer wieder sehr gerne erzählt und das kann er auch viel besser als ich jetzt in dem
Fall. Ja. Nee, aber hast du auch gut gemacht. Das ist ein bisschen war wie Robin Alexander, der alle zwei Wochen bei Markus Lanz sitzt, auch die gleiche Geschichte erzählt, aber du schaffst es auch so zu erzählen, als würde sie sie gerade zum ersten Mal erzählen. Finde ich gut.
Nee. Und ich kann sie nicht mal, muss ich sagen.
Umso besser, dann hat sie gelohnt.
Geschichten erzählt haben auch einige Kollegen, die sich rund um den VfB-Präsidentensitz beworben haben die letzten Wochen. Davon gibt es jetzt immer weniger, nämlich nur noch 4. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen zumindest sprechen über das, was da die letzten Tage passiert ist. Ne? Diese ursprüngliche Liste von 12 Leuten wurde ganz schnell auf, glaube ich, 11 oder 10 minimiert.
Und dann 9?
Und dann 9 wegen der Dame. Und dann gab es jetzt plötzlich letzte Woche Freitag eine Shortlist, dann melden sich ständig Leute zu Wort, es wird ein bisschen mit Dreck geschmissen, es werden ein paar Details bekannt, es werden Interviews mit sich selbst geführt. Was sagen wir denn dazu, Leute?
Also ich sag, dass es kein schöner Freitag war. Schön war in der Hinsicht, dass ich gerade mit den Kollegen im Zug nach Hamburg gefahren bin und wir hatten auch einiges zu tun dann. Und die Zugfahrt war sehr schön, aber was sich dazu getragen hat, so meldungstechnisch, fand ich, erst kam ja Matthias Klopfer raus, dann kam der nächste Kollege und so weiter. Und du hast dann gemerkt, irgendwann hat sich rauskristallisiert, der VfB verliert hier gerade so ein bisschen die Kontrolle über so die Kommunikation. Und deswegen war es dann auch nicht mehr überraschend, dass dann am Freitagabend diese Meldung rauskam, wo dann eben 4 Namen, die noch übrig sind, draufstanden, auf der Liste Guido Buchwald nicht dabei. Ist für mich alles ein bisschen unschön und ich finde, man kann manchmal komplizierte Dinge auch einfach runterbrechen. Ich finde, all das hätte sich der VfB ersparen können, wenn er das gemacht hätte, was wir eigentlich immer schon, nicht nur wir, sondern auch viele andere gefordert haben, wenn er einfach von Anfang an transparent gewesen wäre, gesagt hätte, wie viele Bewerbungen, wie die Namen heißen und das alles, ja, wie gesagt, wir reden über die Bewerbungen des Präsidenten des VfB Stuttgart. Das wurde ja mit Begründung Persönlichkeitsrechte dann verneint, gesagt, wir nennen die Namen nicht. Den Moment hat der VfB verpasst, von Anfang an transparent zu sein, und dann ist die Geschichte eben so gekommen, wie sie gekommen ist, und das ist nicht schön.
Nee, das ist nicht nur nicht schön, das ist sogar sehr traurig, weil ich finde, der VfB hat nicht nur die Kontrolle über die Kommunikation verloren, sondern von Beginn an im Prinzip die Kontrolle über das komplette Verfahren. Mhm. Also das, frag mich nicht, wie ich es machen würde, aber viel schlechter kann man es aus meiner Sicht nicht machen, als die es jetzt gemacht haben. Und jetzt haben sie es hingekriegt, dass nach Jürgen Klinsmann, gut, da ging es um den VfB, ja, jetzt geht es um den Präsidenten, aber so wahnsinnig viele Legenden hat der VfB nicht. Und jetzt hat er es geschafft, bin 2-3 Wochen 2 der größten Legenden komplett zu verprellen. Ja, man kann Gründe finden, dass weder der eine noch der andere für das Amt vielleicht die perfekte Lösung ist. Das ist unbenommen. Aber dass man es nicht hinkriegt, das irgendwie mit Anstand zu lösen, und dass man diese beiden Spieler jetzt dermaßen vor den Kopf stoßt, das finde ich extrem schade und traurig, muss ich sagen. Das zum einen, und zum anderen diese Präsidentenfrage. Ja, du hast völlig recht. Die fehlende Transparenz, das Gefühl, da wird gemauert. Ja, da wird irgendwas gemacht, was die Leute nicht mitkriegen sollen. Dieses Gefühl begleitet einen schon die ganze Zeit, ob es stimmt oder nicht. Aber man hat dieses Gefühl, dass die was verheimlichen und dass die irgendwas im Schilde führen, was die Leute nicht mitkriegen soll, damit am Ende irgendein Präsident vorne steht, der dem Verein gewogen ist. Ja.
Philipp, du willst meine, was sagen. Ich meine, wenn der Vereinsbereich sich schon gezwungen sieht, seitenlange Stellungnahmen auf der Webseite des Vereins zu veröffentlichen, um sich zu rechtfertigen, dann weißt du, dass da ziemlich viel im Argen liegt. Jetzt ist es, wie es ist. Das ganze Thema wird uns leider noch eine Weile begleiten, denn die Shortlist aus den 4 Kandidaten, darauf steht eine Frau, Susanne Schosser, ehemalige RTL-Managerin, darauf steht Klaus Vogt, ein Unternehmer aus Böblingen und Mitgründer des FC Playfair. Darauf steht Martin, heißt er, glaube ich, Bitzer, ja. Der ehemalige Rektor des Württemberg-Gymnasiums, eine Schule, mit der der VfB seit 20 oder mehr Jahren kooperiert, weil dort die ganzen Nationalspieler
kooperiert hat,
nicht mehr, richtig, das ist nicht mehr der Fall. Die Nationalspieler zum Unterricht gingen oder gehen, und Klaus Riedmüller, richtig?
Christian Riedmüller
aus Tübingen, seinerseits der Mastermind hinter der mittlerweile deutschlandweit agierenden Buchhändlergruppe oder Kette Osiander. Diese 4 aus 4 macht 2, das ist jetzt das, was auf den Vereinsbeirat wartet, bis Ende nächster Woche, und dann kann dieser tatsächliche Wahlkampf um das Präsidentenamt endlich losgehen, und am 15. Dezember wiederum ist dann die finale Wahl. Ich befürchte einfach, und das ist wirklich das, was mir am meisten so irgendwie im Nacken sitzt, dass es nächste Woche nicht arg viel sauberer weitergeht.
Das hört ich auch.
Nein.
Ja. Ich bin gespannt, wie sie es lösen. Ich bin sehr gespannt, wie sie es lösen. Also ich kenne Klaus Vogt und Martin Bitzer, kenne ich persönlich, zwei total integre Männer. Ja, das Gleiche höre ich vom Christian Riedmüller, den ich nicht kenne. Die Frau Schosser, die sagt mir gar nichts, von der weiß ich nichts. Ja, aber ich bin gespannt, wie sie es lösen. Ich bin gespannt, ob sie sich an den Klaus Vogt, ob sie sich trauen, ja, mit seiner kommerzkritischen, mit dem FC Playfair und diesen Dingen. Also es wird interessant, aber ja. Zumindest die drei Männer, wie gesagt, die Frau kenne ich nicht, sind meines Erachtens nach gute und integre Leute, ja, denen der VfB sehr am Herzen liegt.
Auch das ist ja wieder ein bisschen dieses, ja, wie du es jetzt einfach verkompliziert hast. Jetzt hast du vier Kandidaten, dann kürzt es runter auf zwei. Dann weißt du wieder nicht, was die zwei möglicherweise, die rausfliegen, dann sagen, ob die noch irgendwie was hinterher treten und so. Und das ist halt so wieder Scheibchen, Scheibchen, Scheibchen. Und ich kann mich nur wiederholen, ich bin irgendwie einfach nur froh, wenn wir den 16. Dezember haben.
Ja, andererseits muss man natürlich auch, also finde ich, immer wieder mal einschränkend erklären, wir wissen zwar mehr, als uns vielleicht lieb ist oder wie auch immer, aber wir schauen natürlich auch nur von außen drauf. Wären wir jetzt in der Situation gewesen wie der Vereinsbeirat, der plötzlich unerwartet durch diese ganze Kuddelmuddel, abgebrochene Mitgliederversammlung, Rücktritt, Präsident, plötzlich vereinsintern in eine Rolle gerutscht ist, für die eigentlich gar nicht vorgesehen war. Also ich beneide keinen, der da drin sitzt, ganz ehrlich, ja, weil du einfach Entscheidungen triffst von einer Tragweite, die riesig ist und weil natürlich die Chance, Fehler zu machen, deutlich höher ist als eben keine zu machen. Ja, also das ist also wirklich
völlig richtig.
Muss man schon, finde ich, immer wieder auch mal anmerken, dass diese Herrschaften keine leichte Aufgabe haben und sich so wacker wie irgendwie möglich versuchen zu schlagen. Ja? Und es aus unserer Warte einfach ist, dann zu sagen, hey, hör mal hier, hör mal da. Aber grundsätzlich sind wir alle einer Meinung, glaube ich. Ja, oder?
Ja, es ist ja vereinsbar, aber ich befürchte, dass eben denen noch ganz viele andere Leute reinquatschen, auch wenn sie es alle bestreiten und
dieser,
so weiter.
Ja, dieser Eindruck drängt sich auf, leider. Ja, und wenn man eben das ein oder andere, ja, lassen wir es lieber mal bleiben an dieser Stelle und warten einfach ab, was der nächste Stand ist, wie sich es dann gestaltet ab dem 7. November und dann schauen wir, wie wir da mit weiter
irgendeiner umgehen. Wird schon was sagen und darüber diskutieren wir nächste Woche, ist ganz einfach.
Und notfalls, die Telefonnummer von Thomas Berthold ist anscheinend in ganz Deutschland bekannt, der ist schnell angerufen und kann da kurz aus dem Off ein bisschen den Heckenschütze geben. Lasst uns das Thema abhaken und lasst uns zu der von FUPA Stuttgart, unserem Amateurfußballportal, präsentierten Kategorie der Nachwuchsmannschaften des VfB Stuttgart kommen. Am Wochenende gab es was es diese Saison beim VfB 2 noch ganz, ganz selten gab. Ich glaube sogar noch nie. Nämlich einen ungefährden 0:0 Auswärtssieg. Ja, das beim SV Sandhausen 2, wir haben noch drüber gesprochen, ich habe auch noch die Frage gestellt, welcher Sohn eines ehemaligen legendären VfB-Liberos spielt da, Marco, weißt du es?
Nein.
Jesper Verlat. Gut.
Ach, du hast gesagt, du hörst unseren Podcast. Ja.
Beim SV Sandhausen 2
Eigentlich ist es so eins gewechselt, aber da kommt er halt nicht zum Zug. Da wird er wohl bei zwei. Ich habe nicht auf die Aufstellung geschaut, aber er müsste eigentlich spielen. Anyway, jedenfalls 3:0 gewonnen.
Bei Sandhausen 1 noch den Isländer, der gut aussehen?
Rurik Islason.
Sexy
Rurik.
Hashtag sexy Rurik. Wieso kommst du jetzt auf diesen gut aussehenden Isländer?
Ja, Stichwort Sandhausen und Verlat war doch auch so ein hübscher Kerl, ja, oder nicht?
Ja.
Also das lohnt sich ja auch.
Meinst du, die kaufen eher danach ein, als dass
sie
sportliche Qualitäten oder?
Lassen
wir das Thema. Wir rutschen, wir driften ab. Jedenfalls haben die jetzt den vierten Platz weiterhin in der Oberliga und jetzt ein Heimspiel gegen den ersten CFR Pforzheim vor der Brust. Das Ganze gibt's im Live-Ticker und auch in FUPA TV. Das heißt, ihr könnt also das Spiel im Live-Ticker verfolgen auf unseren Seiten und ihr seht, in diesen Live-Ticker fließen dann regelmäßig Video-Highlights ein, die ein Filmer von FUPA beim Spiel vor Ort macht, die dann automatisch in den Live-Ticker kommen. Das heißt, schneller an Videoszenen aus der Oberliga Baden-Württemberg kommt er nirgendwo anders als bei uns. Und ich bin mal gespannt, ob der VfB 2 jetzt auch, ja, schon öfters drüber gesprochen, jetzt mal eine ergebnistechnische Konstanz findet, die ihm dann nochmal einen Angriff auf die Spitze erlaubt. Du hast mit Jürgen Freifacher gesprochen, Christian. Wie sieht's mit den Göppingern aus? Der ist ja da immer gut informiert.
Ja, er sagt...
Die sind gerade Tabellenführer noch.
Genau, haben aber offenbar zum dritten Mal hintereinander ein Heimspiel verloren. Und er sagt, das ist auch stark, dass du dann mit solchen Ergebnissen noch an der Tabellenspitze bleibst. Und wir sind dann am Ende darüber sozusagen, haben uns geeinigt, dass es in der Oberliga dann doch gar nicht so anders ist als in der Bundesliga. Zumindest tabellarisch, da ist es jetzt alles wieder ein bisschen zusammengequetscht, Punkte mäßig und ja, wahrscheinlich geht es jetzt alles so ein bisschen wieder von vorne los. Die Karten werden neu gemischt, meine Damen
Marco,
und Herren.
Marco, wann hast du denn das letzte Mal so ein Spiel im Schliens gesehen, bei einer guten Roten und einem...
Jetzt frag doch nicht solche Sachen, Philipp.
Hätte ja sein können, dass du sagst, du letzte Woche also, war nein, ich mit meinen Kindern da mal kurz.
Eins meiner ersten Erlebnisse mit dem VfB als Reporter sozusagen war das Pokalspiel des VfB 2 gegen Eintracht Frankfurt, wenn ihr euch daran erinnert.
Reiner Adio, ja. 6:1.
6:1 mit, glaube ich, Hildebrand und Hinkel und Klepp
und
so. Die erste Generation. Anschließend habe ich sehr, sehr viele Spiele von der zweiten Mannschaft gesehen in den Jahren darauf und auch von der U19 mit Kurani. Und wie sie alle hochkamen, schon seit ein paar Jahren, muss ich gestehen, habe ich einen Haufen Kinder und gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, da jedes Mal zuzuschauen, obwohl ich das sehr bedauere. Ja? Und wenn ich das noch dazu sagen darf, ich fände es übrigens sehr, sehr wichtig, wenn die zweite Mannschaft aufsteigen würde. Da sind wir uns ja wahrscheinlich einig. Ich habe da wahrscheinlich schon oft besprochen. Ja? Also bei einig, Oberliga und das passt natürlich alles nicht zusammen mit dem Konzept, das jetzt auch Hitzlsperger hat und so. Und deshalb würde ich an denen ihrer Stelle und machen sie ja, glaube ich, auch wirklich alles dafür tun, dass sie da rauskommen. Ja?
Ja. Das tun sie, soweit es ihnen möglich ist. Ob es dann reicht, werden wir sehen. Ich habe ja schon öfters gesagt, sie müssen jetzt mal gucken, dass sie sich ein bisschen stabilisieren und dann nächstes Jahr nach der Winterpause angreifen. Das tut gerade auch so ein bisschen die U19, habe ich das Gefühl, die ist es angreifen. Die haben also schon länger nichts mehr abgegeben. Die haben jetzt nur noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Mainz, sind Tabellendritter und haben am Sonntag um 13 Uhr auswärts den ersten FC Kaiserslautern vor der Brust, also ein ganz klarer Pflichtsieg. Da bin ich mal gespannt, was noch geht. Ja, da hat auch so ein bisschen die Abstinenz von Per Lockel beziehungsweise das Wiederzurückkommen. Der Kapitän ist wieder da, dazu geführt, dass ja deutlich mehr Struktur und eine ordnende Hand in dieser Mannschaft ist. Lockel selbst hat ein überragendes Tor geschossen, findet er bei uns in der App. 40 Meter am Wochenende, Ball angenommen, beziehungsweise Ball bekommen, an sich vorbeilaufen lassen, Volley, das Ding mit links 40 Meter einfach oben unter die Latte gejagt.
Super Typ, Per Lockel übrigens.
Ja, super Typ, ja.
Der
genau.
ist noch auf dem Württemberg, ist glaube ich
einer
der Letzten.
Ist die Nominierung fürs Tor des Monats schon raus? Das ist eigentlich ein heißer Kandidat, oder?
Ja, also der VfB, beziehungsweise die Nachwuchsmannschaften, die haben ja auch ihre entsprechenden Facebook- und Twitter-Accounts, die haben das ja in die Sportschau direkt angehauen. Wie sieht's denn aus? Braucht er noch eine Nominierung? Und mal gucken, ja. Das Ganze ist ja mittlerweile so, dass im Schliens, also auf dem Einser, wo die Spiele stattfinden, die Pflichtspiele dieser drei Mannschaften U17, U23, U19, gibt's überall Analysekameras, die quasi so in Vogelperspektive alles aufnehmen, was
Scouting
da passiert. Scouting-Feed vom Training produzieren, aber eben auch von den Spielen. Und da hast du jetzt eigentlich immer garantiert Bewegtbild, wenn sowas passiert. Wäre eine Klasse für den Jungen, wenn es so weit kommt. Tja, und die U17. Ich mag eigentlich gar nicht mehr so drüber sprechen, weil ich jede Woche dasselbe erzähle. Ja? Die Jungs haben ganz, ganz schwieriges Jahr vor sich, mussten komplett oben abreißen lassen, ja, haben jetzt zwei Niederlagen in Folge. Also das Problem mittlerweile ist, weil die Liga so eng ist, tabellarisch zwischen Platz, 4, 5 und den Abstiegsrängen auf 12, dass die, wenn die jetzt am Samstag nicht in Augsburg gewinnen, am Sonntag um 13 Uhr, dann müssen die nach unten schauen. Weil es ganz schnell ist, dass du da durchgereicht wirst. Ja, weil selbst der 12. hat 9 Punkte. Die haben jetzt nur, glaube ich, nur 14 oder 15. Also 6 Punkte sind halt schnell zugespielt irgendwie. Kann schnell was passieren. Insofern ist es eigentlich schon notwendig, dass sie gewinnen. Sonst rutscht die Mannschaft von Murat Isik auf in gefährliche Regionentabelle, sagen wir es mal so.
Wird mal wieder Zeit, ja.
Ich glaube, es gibt kaum einen, der so nah dran ist an den U-Mannschaften wie du, Philipp. Deshalb sagt, man wagt doch mal eine Prognose, wer wird denn, siehst du irgendeinen, der ist wirklich mal, wir warten ja alle drauf und das schon seit vielen Jahren, dass mal wieder einen gibt, der durchstartet, ja, siehst du im Moment irgendeinen U17, U19, dem du es zutrauen würdest, nicht nur irgendwie bei den Profis mitzutrainieren, sondern auch richtig mal eine Rolle zu spielen?
Der heißt Lilian Eckloff, der Spieler.
Ja. Und da legst du dich fest?
Da lege ich mich fest, wenn es einer schafft, tatsächlich wirklich weit zu kommen, the next big thing quasi zu sein, dann
ehrlich?
Ist es er.
Ja. Ah ja, okay.
Ja, weil er einfach alles hat. Weil er weil er einfach wirklich alles hat. Er kann scoren, er kann verteidigen mittlerweile, er kann Fußball spielen und er hat was, was du nicht lernen kannst. Er hat einfach, der hat Gefühl, der hat Auge, der erkennt, wann ich was tun muss, wo muss ich den Ball wie temperiert hinspielen. Ganz, ganz feiner Techniker und ist eben auch schon jetzt mit 16, beziehungsweise mittlerweile ist er 17 geworden vor ein paar Wochen, fester Bestandteil der U19. Mhm. Und das schon letztes Jahr Saison gewesen, da war er regulär, sage ich sogar noch, in der U16 spielen können, war auch schon U19-Spieler, geht also ähnlich wie Timo Werner einen Weg, dass er permanent mit Jahrgangsälteren zu tun hat. Da wirst du gestählt, da bist du hart, da wirst du sehr viel lernen und er ist regelmäßig von Tim Walter, sobald es möglich ist, inkludiert ins Profitraining. Also da erwarte ich mir eigentlich, wenn der Junge klar im Kopf bleibt, ganz immer muss man immer dazu sagen, und auch wenn er gesund bleibt, noch viel wichtiger, erwarte ich mir, dass das einer ist, der den Weg gehen kann von Leuten wie Chleb Khedira und so weiter, die eben aus der Nachwuchsabteilung fester Bestandteil der ersten Mannschaft irgendwann wurden.
Was ja so ein bisschen ärgerlich ist diese Saison, ist ja, dass wenn gerade mal jemand von den Jüngeren so auf dem Sprung ist, sich dann einfach verletzt. Luca Mack mit der schweren Verletzung und jetzt ganz aktuell David Krötzinger, ne?
Ja, wobei man Unterschiede machen muss. David wird ein solider Drittligaspieler werden.
Okay.
Das wird er werden und drüber wird's wahrscheinlich eng. Und bei Luca sieht die Sache anders aus. Der könnte halt schon also Zweitliga, Stammspieler, wenn nicht sogar Führungsspieler, traue ich ihm zu. Erste Liga wird sich zeigen. Er hat sich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt verletzt, denn er war die ganze Vorbereitung, wir haben über ihn gesprochen.
Ja, das ist so bitter.
Immer so an der Schwelle, wirklich, dann war oftmals sogar bei den Testspielen einer der wenigen, die über 90 den Lachs gezogen haben. Ja, der Trainer hat auf ihn gebaut. Dann wurde er, weil eben Überangebot zu U21 geschickt zu Paco Vaz, war dort sofort auf Anhieb Chef auf dem Platz und Führungsspieler, trotz Kapitän Lukas Kiefer, trotz einem Mark Stein, der mit Hertha BSC schon Champions League gespielt hat, war das der eben Luca Mack, der da den Ton angegeben hat und dann kommt diese Verletzung, die ihn jetzt irgendwie 6 Monate fast rausnimmt. Das ist natürlich schade für den Kerl. Ja.
Nun ja, wir werden es weiter beobachten, vor allem du, Philipp. Was wir auch beobachten, werden wahrscheinlich viele andere auch und ziemlich wahrscheinlich auch sehr viele mitgereiste Gästefans aus Dresden ist das Spiel am kommenden Sonntag. Heimspiel mal wieder für den VfB, Dynamo Dresden ist der Gegner und nach den 2 Heimniederlagen gegen Wiesbaden und Kiel wird es jetzt wahrscheinlich auch mal wieder Zeit für einen Heimsieg, oder? Sind wir uns einig? Ohne Wenn und Aber.
Ich denke auch, ja. Wobei, das ist ein unangenehmer Gegner, das wissen wir auch, aber ich glaube auch, ja. Also gegen Dresden, mir fällt jetzt kein Grund ein, warum sie gewinnen sollen, aber auch keiner, warum sie verlieren sollen. Nein, ganz ernsthaft. Also jetzt nochmal, um das dann nochmal abzurunden von vorher, der VfB hat ja tatsächlich eine Supermannschaft, ja. Und wenn sie dann keine verrückten Sachen machen und so, dann sind sie doch in der Lage, jeden Gegner zu dominieren. Und jetzt haben sie den Rückenwind aus Hamburg jetzt. Also ich glaube, dass sie alle wild entschlossen sind, jetzt den Leuten mal wieder zu zeigen, was möglich
ist. Was mir aufgefallen ist, vor allem bei den Spielen, die schief gelaufen sind, ist, dass der VfB so latent die erste Halbzeit verpennt. Also das ist in bei allen den 3 Niederlagen passiert und das wieder Pokalspiel, Elfmeter in der 2. Minute, das muss sich ändern. Der VfB muss halt wirklich, auch so blöd sich's anhört, aber du musst von der ersten Sekunde an da sein und mal hier zeigen, Leute, ihr seid hier beim VfB und hier gibt's nichts zu holen. Das hat mir in den letzten beiden Heimspielen gefehlt.
Also ich sehe das nicht lang nicht so locker wie ihr beide. Ich glaube, das ist
heute bist du mal der Pessimist.
Das ist ein sehr, sehr gefährlicher Gegner, meiner Ansicht nach, weil er aufgrund dessen, was sie für einen Fußball spielen, auf einem völlig falschen Tabellenplatz steht. Mhm. Ich habe jetzt mehrere Spiele von denen live gesehen, unter anderem gegen KSC, da haben sie, glaube ich, 2-4 verloren und gegen Hannover 96 0-1 oder 0-2. Die waren in beiden Spielen die klar bessere Mannschaft. Haben einen richtig gepflegten Fußball auf den Platz gebracht, ja, ein feines Füßchen fast alle. Der Fiello, Christian Fiel, ehemaliger VfB-Jugendspieler, VfL Kirchheim, Stuttgarter Kickers, Alemannia Aachen, war schon überall, zuletzt lange Jahre Kapitän bei Dynamo Dresden, jetzt der Trainer, ist ein, wie es sich gehört für einen Deutsch-Spanier, der beim VfB ausgebildet wurde, jemand, der auf sowas steht, der lässt nicht ackern und holzen und die lange englische Naht spielen, sondern lässt Fußball spielen. Und das ist meines Erachtens wirklich ein Pfund, mit dem die wuchern können. Und bisher hat's halt einfach, haben die einfach nicht die Ergebnisse geholt. Spielerisch, das, was ich gesehen habe, muss ich sagen, ist das eine Mannschaft, die eigentlich eher irgendwo zwischen, sag ich mal, 7 und 11 stehen sollte.
Auf jeden Fall.
Und nicht auf Platz 17. Und der VfB, wie gesagt, zuletzt zweimal genau die Situation gehabt. Kellerkind, abgeschlagene Mannschaft, kommt daher und sie haben zweimal den gleichen Fehler gemacht. Denn sie haben zweimal diesen Gegner als für zu leicht empfunden und haben entsprechend, sage ich mal, vielleicht nicht alles auf den Platz gebracht, was sie auf den Platz bringen können. Insofern wäre ich da nicht so optimistisch, was das Spiel angeht am Wochenende.
Und was noch erschwerend hinzukommt, Zeuchenvogel Schumacher ist erstmals wieder dabei.
Gottes Willen. Wir beide, ja, großartig.
Es ist jetzt wieder mein erstes Spiel auf der Pressetribüne, ja. Und das letzte war das in Wolfsburg.
Der Abstieg,
ja. Das war mein letztes Spiel, ja. Also deshalb wollen wir mal schauen.
Christian, können wir Dienst tauschen?
Ich würde sagen, neuer Anfang, neues Glück. Ja, wir gehen es ganz, ganz unbelastet an.
Toi, Marco.
Was glaubt ihr, was die Dresdner wieder mitbringen werden? Die waren jetzt unter der Woche im Pokal da in Berlin mit fast über 30.000 Mann, sind die da runtergeritten in die Landeshauptstadt. Die Bundeshauptstadt, Entschuldigung. Und da bin ich mal gespannt. Letztes Jahr gab es diesen Fanmarsch. Könnt ihr euch auch noch dran erinnern?
Unfassbar. Und allein deswegen ist es für mich eins der Heimspiele, auf die ich mich am meisten freue. Da werden noch Erinnerungen wach bei mir an dieses 3-3 in der zweiten Liga damals. Nicht nur, weil es ein geiles Spiel war, sondern weil ich das echt auch beeindruckend fand, wie ich glaube, da waren es auch 15.000, 20.000 Dresdner Fans. Die gelbe Wand da in der Untertürkheimer Kurve, die sich echt zu 99% benommen haben. Ja, die wissen wir auch, da können große Teile auch ein bisschen anders. Und das war für mich beeindruckend. Das war für mich ein richtig geiler Fußballnachmittag und das hoffe ich mir zumindest auch am Sonntag. Das finde ich schon stark, sowas. Also ist mir allemal lieber, als wenn Wien Wiesbaden wirklich mit einem Bus ankommt und es keinen offiziellen Kartenverkauf gibt. Kein Scherz. Wien Wiesbaden hat keinen Kartenverkauf gestartet für die Spiele, da ist halt ein Bus hergefahren. Dann ist ja, mir sowas deutlich lieber.
Also man sollte in diesem Kontext dennoch erwähnen, dass das schön ist, solange es friedlich bleibt. Ja,
auf jeden Fall.
Das ist natürlich bei den Dresdnern auch immer so eine Sache. Die haben natürlich auch ihre entsprechende Vorgeschichte, aber natürlich, ich freue mich auch drauf, weil die Atmosphäre wird einfach ein Knaller werden, ganz ehrlich, ja, weil die eben so viel mitbringen, weil die Bock drauf haben, weil die einfach auch alles geben, egal in welcher Situation sie stehen und so wie sie gerade eben im Rücken zur Wand, dann werden die eher noch besser. Das ist ähnlich wie mit Holger Badstuber, der das auch braucht, wenn die Hütte kocht. Dann werden die noch besser, sowohl die Mannschaft als auch natürlich die Fans draußen.
Also Dynamo Dresden ist auch für mich trotz allem ein sehr positiv belegter Club. Ja. Ja, mit dieser Fanbase, mit dieser Tradition, mit dieser Geschichte. Ja. Matthias Sammer, ja, nicht zuletzt deshalb einer meiner Lieblingsspieler, kommt von Dynamo Dresden. Ich habe damals Brötchen verkauft, habe ich glaube ich schon mal erzählt.
Die Geschichte ist großartig. Ja. Du hast zumindest eine Halbzeit lang Brötchen verkauft.
Im Halbfinale, wann war das? 87 und 89. In der 80er am Halbfinale. Deshalb Dynamo Dresden, damit verbinde ich ganz viel und freue mich wirklich auf das Spiel.
Ja. Zu Matthias Sammer kommen wir nachher nochmal.
Tatsächlich.
Ja. Wisst ihr noch seinen Spitznamen von damals?
Nee.
Feuerkopf.
Ach, Feuerkopf. Ja, Feuerkopf. Ich glaube, war der nicht sogar von Winnie Schäfer ihm genannt hat. Die sind mal aneinander geraten, bei irgendeinem Hallenturnier, erinnere ich mich.
Aber damals als noch das Hallenmaster
gespielt. Die beiden Feuerköpfe, genau, sozusagen.
Das DFL Hallenmaster.
Großartig. Habe ich übrigens immer geguckt. Ja. Also das hat den Winter deutlich verkürzt für mich, diese Hallenturniere. Schade eigentlich. Ja.
Übrigens, mit Winnie Schäfer wäre ich auch mal gern aneinander geraten.
Wäre was passiert.
Hätte ich
gern gesehen.
Ja. Gut, Leute, wollen wir mal kurz hören, was der Trainer in der Pressekonferenz zum Spiel sagt?
Unbedingt.
Dynamo musste gestern Abend ran, ging noch mal länger wie euer Spiel. Spielt es eine Rolle jetzt?
Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass es natürlich ein Stück weit in den Knochen steckt. Aber wenn ich irgendwo hinfahre und ein Spiel habe, dann ist es egal, ob 3-4 Tage später. Entscheidend ist nur, dass der Kopf sagt, ich will, und ist ja bei uns nicht anders. Wir mussten auch unter 20 Minuten gehen, von daher geht es nur darum, dass die Grundtugenden stimmen, und die haben am Dienstag überragend gestimmt, und so wird es auch am Sonntag wieder sein.
Ja, wie immer eigentlich, ne? Tim Walter ist halt Tim Walter. Ich finde es ganz, wir haben ja davor auch schon mal drüber gesprochen, ich finde das nicht aufgesetzt. Du hast, glaube ich, den Begriff Lächeln aufsetzt. Irgendwas klingeln wir da noch, Christian, von Anfang der Sendung. Aber ich finde das nicht aufgesetzt, weil der einfach so ist. Der kommt mit Adiletten da reingeritten in diese Pressekonferenz, ja, und ist halt so, wie er ist. Und ich will mich einfach nicht oder von diesem Hyperventilieren, vor allem in sozialen Netzwerken, leiten lassen, die je nach Ergebnis, ja, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, alles scheiße, ich springe in den Neckar und gebe meinen Mitgliedsausweis vorher noch zurück oder was auch immer, ja. Aber wir sind regelmäßig da unten, wir sehen ihn auf dem Platz, wir haben ihn danach im Gespräch, off-record im Gespräch und so weiter. Und ich finde, der Kerl hat deutlich mehr, wie soll ich nicht, Toleranz ist das falsche Wort, aber er hat es verdient, dass man ein bisschen mehr Geduld hat und eben abwartet, ob sich da wirklich was manifestiert hinsichtlich einer Entwicklung, ja. Du kannst doch nicht, also ich kenne so viele Menschen, die seit Jahren die Geschichte von der Kontinuität erzählen, die der VfB dringend braucht, aber wenn sie mal dreimal verlieren im Herbst, auch die ersten sind die Krähen, schmeißt den Typen raus. Das funktioniert nicht. Und das kann einfach nicht Sinn und Zweck der Übung sein, Leute, ja. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen objektiver mit Walter und vor allem mit Walter umgeht, ja.
Und übrigens auch da finde ich, dass Tim Walter so eine kleine Entwicklung durchmacht oder durchgemacht hat. Jeder, der die Pressekonferenzen vor dem Bundesligaspiel gegen den HSV gesehen hat, das war schon echt zäh. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da hat er es auch geschafft, auf so gut wie keine Frage zu antworten. Und auch wenn man sich bemüht als Fragensteller, dann war das Ding nach 10 Minuten aus. Diese Pressekonferenz vor dem Pokalspiel, auch da hast du wieder gesehen. Einerseits wurden auch echt gute Fragen gestellt, da wurde deutlich ein bisschen gepiekt. Und er ist aber auch darauf eingegangen und hat ausführlich geantwortet, hat ein bisschen auch den Dialog, wer sich erinnert, mit unserem Kollegen Heiko Hinrichsen gesucht. Das ist das, was ich sehen will und was ich hören will. Und das davon lebt so eine Pressekonferenz, weil sonst kann man es auch gleich lassen.
Richtig. Hab nichts hinzuzufügen. Ja,
sehr gut. Dann wollen wir es einfach mal dabei bewenden lassen. Freuen uns auf den Sonntag.
Sonntag, ja.
Wir können uns auch auf Samstag freuen, je nachdem, aber auf den Sonntag vor allem, wenn das Spiel ist.
Stadtkirchgang.
Richtig. Jetzt kommen wir zurück, Marco, zu Matthias Sammer. Mhm. Der war nämlich Gegenstand unserer letztjährigen, um Himmels Meißel, was ist denn los? Hier drin ist heiß, ey. unserer letztwöchigen Fangfrage.
Scheiße, jetzt fliege ich wieder auf.
Jetzt pass auf, genau, richtig. Nee, du kannst ja trotzdem die Antwort wissen. Nämlich Christian hat gefragt, die Leute konnten ein VIP-Paket.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Ah, was denn?
Wir müssen Jingle spielen.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
So, jetzt darfst du.
Vollkommen richtig. Die Krombacher Mein VfB Fangfrage. Wir werden glücklicherweise, dankenswerterweise unterstützt vom Biersponsor des VfB Stuttgart bei dieser ganzen Geschichte. Da gab's ein VIP-Paket zu gewinnen. Das hat Maurice aus Markgröning gewonnen. Der hat uns auch schon eine Mail zurückgeschrieben. Der freut sich ein zweites Loch im Po und wird am Wochenende mit Begleitung in diesem im Stadion sein. Jedenfalls, die Frage war, Marco, und jetzt kommst du ins Spiel. Matthias Sammer hat gespielt für Dynamo Dresden, für den VfB Stuttgart. Und wo noch?
Das ist ernst die Frage?
Borussia Dortmund.
Ja, Bundesland, der vierte Club.
Der vierte Club.
Von denen ist er gewechselt vom VfB hin?
Warte mal.
Dresden,
VfB, Mailand, Dortmund. Ja,
ah, das war's.
Achso, das war noch gar nicht genannt.
Inter Mailand war die
lösbar, die Frage.
Die war lösbar, ja, die Frage, die richtig. Lösbar, die Frage.
Inter Mailand ist die Antwort.
Und einer der größten Fehler in der VfB-Geschichte war es von Gerd Meyer-Vorfelder, wenn ich das noch sagen darf, Matthias Sammer nicht zurückgeholt zu haben. Ja, also der Matthias Sammer, kennen wir ja, das war so ein Schlagerfreund, einer, der so der Heimat braucht und seine Vertrauen. Traute Umgebung, der hat sich nicht wohlgefühlt in Mailand, ja, und wollte eben zurück, ja, und der VfB hätte das Erstzugriffsrecht gehabt und dann war es ihnen ein bisschen zu viel Geld und dann ist er zu Dortmund und dann ist Dortmund durch die Decke. Ja, also das sind so Dinge, ja, das habe ich, ihr merkt, jetzt habe ich bis heute nicht verarbeitet.
Und ich erinnere mich auch daran, darüber ärgere ich mich auch, dass man dann damals sich von ihm getrennt hat als Trainer, weil er am letzten Spieltag bei Bayer Leverkusen die Champions League verpasst hat.
Richtig, nach einem Jahr sind sie, glaube ich, Vierter oder sonst was geworden.
Also genau.
Wirklich eigentlich
waren lange Saison. So tabellarisch auf Meisterkurs, aber ganz Meisterkurs,
und dann am letzten Spieltag die Champions League verpasst, 2-0 in Leverkusen voll und hat nicht gereicht für den VfB damals. So war das früher.
Um euer Kaffeegränzchen jetzt hier zu beenden.
Und ich fürchte, dann kam Habemus Mitzer.
Absolut.
Das? Ja, okay. Ja, also.
Der Mann mit dem Weihwasser in der Hosentasche, ja.
Und an die Breme vor allem.
Oh ja. Übrigens, toller Spruch, jetzt kommen wir wirklich weit ab vom Schluss. Lars Stindl hat letzte Woche für Borussia Mönchengladbach nach langer Verletzungspause mal wieder ein Tor erzielt vom Punkt im Stadio Olimpico in Rom gegen die AS Roma. Und er hat nachher was in das Mikrofon gesagt, was mich so ein bisschen schmunzeln zurückgelassen hat. Er hat gesagt, Elfmeter in diesem Stadion schießt man links unten.
Ja, hat er recht.
Andi Brehme, Österreich 1990.
Ja. Hat er gesagt.
Ja, hat er gesagt.
Das ist ein guter Spruch. Ja.
Ja. So, was haben wir noch? Was müssen wir noch?
Nö,
was ist noch drauf?
Wir können die Zuhörer noch darauf hinweisen, dass sie sich doch bitte bei uns melden mögen am Sonntag nach dem Spiel.
Solange noch welche zuhören nach unserem...
Ne. So ist es. Auf verschiedenen Wegen natürlich. Ihr erreicht uns wie immer Instagram, Twitter, Facebook, mein VfB und wir freuen uns auf eure WhatsApp-Voice-Messages. Das funktioniert doch gerade von Woche zu Woche wirklich immer besser. 0160 989 35788. Meldet euch bei uns und wie Philipp schon am Anfang gesagt hat, bitte auch gerne den Namen dazu nennen, dann können wir nämlich euch auch labeln, wie man
ich
so schön sagt.
Die Nummer immer noch nicht merken. Der Christian liest hier runter, als ob er gerade das 6 aus 44 oder wie immer dieses Lotto-Ding. Anyway, gut
super
gemacht.
Zahl 3.
Ah. Leute, das war's von uns. Marco, also ganz herzlichen Dank. Tollen Einstand sozusagen hast du geliefert.
Hat Kiste total
Bier
wartet
hoffentlich oben.
Immer, ja,
gekühlt, ja, weil manche bei uns Pizza in der Redaktion Express haben das Problem unterwegs mit dem Kühlen, wie du weißt. Ja, da wird zwar das Bier hergebracht, aber halt nicht kühl.
Macht mir kommt, keine Schande, kommt, wie gesagt, am Sonntag, na, das wird schon, Marco. Ja, mach dir da mal keine
bin
Sorgen.
Nervös, ich nehme ihn unter meine Fittiche, da kann nichts passieren.
Und wenn schief läuft, ist der Meise schuld, wie immer.
Absolut. So sieht's aus. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Ciao, vielen Dank.
Podcast, der Main VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.